Ja, ich freue mich auch, mit euch Gemeinschaft zu haben, auf Gottes Wort zu hören. Ich bete zu Anfang. Herr Jesus Christus, jetzt gib uns doch blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Amen. Wir haben Anfang eines Jahres und da setzt man sich ja manchmal Ziele. Ich weiß nicht, welche Ziele ihr euch gesetzt habt. Gute Vorsätze. Manch einer sagt sich, bringt sowieso nichts, irgendwelche Vorsätze zu haben. Aber Ziele sich zu setzen für ein neues Jahr, auch als Gemeinde, ja, ist eigentlich ganz gut. Und als Christen wissen wir, dass wir die Ziele ja sowieso nicht umsetzen können, sondern ja, dass Gott ja nur derjenige ist, der es schafft, Dinge, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, dann auch ja, umzusetzen, zu praktizieren. Und es ist interessant, wenn man sich die Briefe des Apostels Paulus anschaut, unter anderem eben auch der Philipperbrief, über den wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten nachdenken werden, da sehen wir das auch, dass Paulus immer uns einen Einblick gibt in sein Gebetsleben, wofür er dankt, Rückblick hält und was er sieht, was Gott schon tut, haben wir beim letzten Mal auch gesehen, dass er nicht auf das schaut, was noch nicht läuft, auf das Negative, sondern dass die Priorität in seinem Gebet auf dem liegt, was Gott schon getan hat oder schon tut. Das Glas ist halb voll und das prägt den ganzen Brief, den Philipperbrief. Es ist ein Brief der Freude, nicht weil die Umstände, in denen er lebt oder die er im Prinzip auch bei den Gemeinden sieht, so toll sind, sondern weil er Gott sieht in seinem Handeln, Gott kennt und dass er letztlich derjenige ist, der den Unterschied ausmacht. Und jetzt, nachdem wir sozusagen sein Dankesanliegen gesehen haben, führt er uns hinein im Blick auf das, wofür er betet, im Blick auf die Gemeinde. Und können wir uns ja vielleicht auch mal denken, wenn wir an unsere Gemeinde hier denken würden, an die Stadtmission Kreuztal, ich weiß nicht, wir machen das ja jede Woche, jeden Monat, Gemeindeforum, auch in den Gebetsstunden, da fallen uns ja auch viele Dinge an, dass Leute sich bekehren und dass manches sich tut, vielleicht auch in dem eigenen Leben. Es ist interessant, wofür der Apostel Paulus betet im Blick auf diese Gemeinde, die ja auch eine besondere Gemeinde war, mit der ein besonderes inniges Verhältnis hatte. Und ja, ich lese auch um des Zusammenhangs willen noch ab Vers 8. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Und in dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht. Denn damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf dem Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Was ist das Anliegen? Mehr Frucht, mehr Leute, die hier in den Gottesdienst kommen, dass sich mehr Leute engagieren. Das, wofür er betet, ist, dass ihr noch mehr und mehr überreich wird. Also jetzt nicht nur einmal betont, das ist mir wichtig, dass ihr mehr Liebe habt, sondern mehr und mehr und überreich seid in der Liebe. Alle guten Dinge sind drei im wahrsten Sinn des Wortes. Von Liebe kann man ja wahrlich nicht genug kriegen, aber das Interessante ist jetzt hier, dass er diese Gemeinde, obwohl es auch in dieser Gemeinde Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind, darauf kommt er später zu sprechen, nicht jetzt mit Appellen um sich schlägt. Also er appelliert jetzt nicht an deine und meine Liebesfähigkeit, mit der ist ja wahrlich nicht gut bestellt, sondern worauf er den Punkt setzt, er betet dafür. Und Gebet zeigt ja, ich habe das nicht im Griff, sondern derjenige, der das in mir bewirkt, ist Gott. nicht der Schau auf mich selbst, auf meine Fähigkeiten und meine Kräfte, die ich dann sozusagen aus mir entfalten soll, sondern der Blick auf den Gott, der in mir, in dem ja nichts Gutes wohnt, der ein trotziges Herz hat, der letztlich von sich aus nicht liebesfähig ist, das bewirkt. Wir kriegen vielleicht manches hin. Wir kriegen vielleicht Eros hin. Das ist nämlich der griechische Begriff für einen Teil von Liebe. Das kriegen wir alle hin. Eros ist jetzt nicht in erster Linie das, was wir jetzt denken, Erotik, ist die geschlechtliche Liebe, sondern Eros bedeutet, dass ich einen liebe, der es wert ist, der mich auch liebt und von dem ich auch erwarten kann, dass er mich zurückliebt, der mir sympathisch ist, der ja, mir vielleicht dann auch was Gutes tut, von dem ich dann auch was habe. Also ich investiere mich in jemand anderes und kann sozusagen eine Gegenleistung erwarten. Aber das Wort, was hier steht, ist eben Agape. Und Agape ist etwas, was Jesus an verschiedenen Stellen, auch in der Bergpredigt zum Beispiel, darstellt, ladet nicht diejenigen ein, die von denen ihr erwarten könnt, dass die euch auch einladen, sondern ladet Bettler, Arme ein, die euch das nicht zurückgeben können. Liebt nicht nur diejenigen, die euch auch lieben, das kriegen sogar Zöllner und Ehebrecher hin, also Sünder, die eigentlich mit Gott nichts unterwegs sind. Das heißt, die zu lieben, die mir sympathisch sind, die ich gut finde, die mir sozusagen die Liebe zurückgeben, das zu machen, das ist nicht die Agape, die von Gott kommt, sondern das ist eine menschliche Liebe. Die kriegen auch Leute hin, die mit Gott nichts unterwegs sind. Und ich denke, das gibt es an vielen Beispielen, wo das sichtbar ist. Wir kriegen es vielleicht hin, hier im Gottesdienst Leute zu begrüßen, freundlich, vielleicht sogar noch diejenigen, die, will ich mal sagen, uns unsympathisch sind, aber sie zum Beispiel auch einzuladen, sich um sie zu kümmern, ein intensives Gespräch mit ihnen zu führen, ihnen wirklich wichtig zu sein, wenn wir ehrlich sind, das fällt uns schon schwer. Wir erleben das zum Beispiel im Gym, das sind viele Leute, die eher am Rande der Gesellschaft sind und es hat uns schon schwer gefallen, auch selbst als Leute, die mit Jesus Jahre unterwegs sind. Ja, wir hätten uns andere gewünscht, aber Gott hat uns die zur Verfügung gestellt und viele, selbst diejenigen, die mit uns diese Gemeinde am Anfang gegründet haben, befremdelten mit dem Gym, weil Gott uns so Leute vor die Haustür steht. Und sich mit denen zu beschäftigen, die vielleicht muffig sind, die vielleicht auch in ihrem sozialen Verhalten jetzt nicht gerade so toll ist, macht Mühe. Sie dann auch noch einzuladen und sich um sie zu kümmern, beim Kaffeetrinken sich dann nicht nur eben Leute zu setzen, mit denen man gut kann, sondern gerade neben solche Leute, kannst du das von dir aus? Hast du diese Liebe natürlicherweise in dir? Ich persönlich habe sie nicht. Es ist deswegen wichtig zu wissen, wenn Jesus jetzt hier sagt oder Paulus sagt, ich bete für Liebe, dann meint er nicht die Liebe, die man bekanntlich im Fernsehen oder so sieht, sondern dann geht es um genau diese Liebe, die sogar dem Feind gilt. Liebe deinen Feind. Da geht es auch nicht um Gefühl, denn tolle Gefühle gegenüber dem Feind hast du nicht und habe ich auch nicht. Denn es geht um eine Lebensausrichtung, die wir von Natur aus nicht haben. Deswegen ist es so tröstlich, dass Paulus nicht von uns diese Liebe einfordert oder dass Jesus diese Liebe nicht einfordert, sondern dass er darum betet. Er wendet sich an Gott. Diese Liebe kann nämlich nur von außen kommen, von dem, der in seiner Person die Liebe ist. Also es gibt wenig Aussagen, wo er mit einem Wort zum Ausdruck bringt, was dem Wesen Gottes entspricht. Und das ist die Liebe. Luther hat das mal auf den Punkt gebracht, Gott ist ein Gott, Backofen voller Liebe. das prägt sein Wesen. Und deswegen wenden wir uns an ihn. Und deswegen das erste Punkt, über den ich noch kurz sprechen werde, nur ein Geliebter kann lieben. Das heißt, um diese Liebe zu bekommen, muss diese Liebe in mein Herz ausgegossen werden. Deswegen ist ein enger Zusammenhang zwischen Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen eingegossen durch den Heiligen Geist. Das heißt, diese Liebe liegt in Gott, er ist die Quelle der Liebe und sie muss in mein Herz hineinkommen. Sie muss mich prägen und bestimmen. Oder wie es in Epheser 3 heißt, dass ich die Breite und Höhe der Liebe Gottes erkenne und verstehe. Was ist diese Liebe Gottes im Kern? Ich möchte es an einer Beispielgeschichte deutlich machen. Es geht um eine Mutter und ihre Tochter. Die Tochter war sehr hübsch, sie hat ein hübsches Gesicht, die Mutter dagegen war entstellt, sie war voller Narben. Deswegen verachtete auch die Tochter sie, weil sie schämte sich für die Mutter, gerade auch wenn man mit der Mutter zusammen war, mit Freunden und so. Das heißt, es war keine gute Beziehung zwischen den beiden, bis zu dem Tag, wo die Mutter ihr erzählte, also der Tochter, warum sie ein hübsches Gesicht hatte und sie, die Mutter, ein entstelltes. Eines Tages, als du noch ein Baby warst, so erzählte die Mutter ihrer Tochter, da geriet das Haus, in dem wir wohnten, in Brand. Du warst noch im Haus, ich war draußen. Als ich das brennende Haus sah, musste ich hinein. Die Feuerwehrleute, die haben versucht, mich daran zu hindern, aber ich fand einen Weg, in das Haus zu kommen. Überall brannte es, es war riesiger Rauch und ich schaffte es trotzdem durch Flammen und Rauch zu deinem Kinderzimmer, holte dich aus dem Bett raus, legte dich schützend mit dem Gesicht an meine Brust und legte ein Tuch drum und dann rannte ich raus. Ich trug dadurch schlimmste Brandverletzungen davon und du wurdest gerettet. Jetzt, meine liebe Tochter, weißt du, warum du ein hübsches und ich ein entstelltes Gesicht habe. Im wahrsten Sinne des Wortes ging die Mutter für ihr Kind durch Feuer und Wasser. Genau dasselbe tat Jesus, als er am Kreuz vor 2000 Jahren hing. Auch sein Gesicht war entstellt, so heißt es auch in Jesaja 53. Wir wandten unseren Blick von ihm weg, weil das so ekelerregend und so abstoßend war. Und genau das war auch der Fall. Er war ein Mann der Schmerzen, so heißt es auch in Jesaja 53. Aber wenn wir Jesus kennen, das heißt den Hintergrund dessen, was dort vor 2000 Jahren geschieht, dass er das nicht getan hat, weil er verdammt war, so wie es auch in Jesaja 53 hat. Wir hielten ihn für verdammt und verklagt und verstoßen von Gott. Aber für wahr, er trug unsere Krankheit, dieses Erkennen, es gibt eine Geschichte, einen Sinn, ein Ziel dahinter. So wie die Tochter das jetzt auch erkannt hatte, als die Mutter ihr das erzählte. Und auch wir erkennen, so wie die Mutter sich schützend vor das Kind gestellt hat und so vor dem Feuer bewahrt wurde, so traf dich und mich nicht der Feuer des Zornes Gottes, sondern Jesus Christus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das hat Jesus für dich getan, weil er dich unendlich lieb hat, nicht weil du so liebenswert bist. Auch das wird in Römer 5 im Nachklang zu dieser Aussage, die Liebe Gottes ist eingegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, deutlich. Gott erweist seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren. Und dann heißt es dann weiter, man setzt vielleicht sein Leben ein. Und das ist ja der größte Einsatz, die größte Hingabe, wenn man sein Leben einsetzt für Leute, die es wert sind, die gut sind. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns, als wir noch Sünder waren. Das heißt also, in dem Moment hat er das für dich und mich getan, als wir von uns gar keine null Qualitäten hatten, die uns das sozusagen wertvoll machten. Genau da merken wir den Unterschied zwischen Agabe und Eros. Wir setzen uns für Menschen ein, liebevoll, die es wert sind, die liebenswert sind. Aber Gott zeigt sich in seinem Wesen, seinem Tod am Kreuz, in seinem Sohn, als derjenige, der sich ganz hingibt für Menschen, die es eben nicht wert sind. Für dich und mich, die in sich keine Qualitäten zeigen. Und das hat er schon im Alten Testament gemacht, als es sein Volk Israel erlöst. Ich habe das Volk Israel nicht erwählt, weil es so ein großes und tolles und gläubiges Volk war. Er hat es erwählt und gerettet, als es noch in Ägypten fremde Götter anbeteten. Deswegen hat er es nicht gerettet, erst nach Sinai, nachdem er die Gebote gegeben hat. Und dann schauen wir mal, ob das Volk sich als wertvoll, als liebenswert erweist, dass es diese Gebote hält und dann auch von mir erlöst wird. Wie beginnen die 10 Gebote? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten erlöst hat. Und er liebt dich so wie ein Verräter. Wie nennt Jesus Judas, als er in den Garten kommt und ihn küsst? Mein Freund. Nur wenige Minuten und Stunden vorher sagt er das in seinen Endzeit- oder seinen letzten Abschiedsreden, Johannes 15, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Auch für Judas hat Jesus sein Leben gegeben, auch für einen Verräter wie ihn. Wie viel mehr für dich? In Jesaja 43, Vers 4 heißt es, dass er, der Herr, dein Gott, sogar bereit ist, Völker für uns herzugeben. Es wird Ägypten genannt und wir können neutestamentlich noch hinzusetzen, dass er sogar dich so geliebt hat, dass er sogar seinen Sohn für uns hergab. Er hat uns nicht mit Völkern erkauft, nicht mit Gold und Silber, 1. Petrus 1, Vers 18, sondern mit dem kostbaren Blut, sein Bestes, was er hatte, seines Sohnes im Jesus. Warum? Weil er dich lieb hat und du ihn wertgeachtet bist in seinen Augen. Und das ist die Frage, glaubst du das? Weißt du das ganz tief in dir, ja, was es bedeutet, dass Gott dich lieb hat? Und ruhst du darin? Weißt du um die Breite und Höhe dieser Liebe, die sich in Jesus Christus am Kreuz gezeigt hat? Prägt sie dein Denken? Paulus macht das nämlich deutlich, wenn er sagt, dass diese Liebe überreich wird in Erkenntnis und aller Einsicht. Das ist da, denken wir, Erkenntnis, dass ich das verstehe, theoretisch und so weiter. Nein, Erkenntnis ist mehr. Das Wort erkennen wird im Alten und auch im Neuen Testament für wirkliche intime Begegnungen, sogar auch zwischen Mann und Frau, benutzt. Es geht also darum, dass ich durch Begegnung, durch Erfahrung den anderen verstehe und erkenne und es tief im Herzen weiß, dass er mich liebt. Damit wird natürlich deutlich, dass ich diese Liebe nicht auf Distanz bekomme, sondern indem ich das in mich aufnehme, darüber nachsinne, wie Maria über Worte von Jesus nachgesinnt hat, die Konsequenzen dieser Worte, die ich höre und lese in der Bibel, in mich aufnehme, sie ernst nehme. Wenn ich zum Beispiel sage und denke, ja, ich sehe jetzt nicht so toll aus oder ich kriege das und das hin. Und ich habe das in Gedanken, dann lese ich, was Jesus für mich getan hat. Und dass ich das dann auf meine Situation übernehme und sage, ja, Herr Jesus, du hast mich lieb. Und ich bin nicht das, was ich vom Aussehen bin. Und ich bin auch nicht das, was andere über mich halten. Ich bin auch nicht das, was ich kann oder eben nicht kann. Sondern das, was mich ausmacht, ist, was ich in deinen Augen bin. Das zählt. Darüber sinne ich nach. Das prägt mein Denken und dann auch mein Handeln. Deswegen ist es, was wir sonntags machen oder mittwochs machen oder im Gemeindeforum oder wenn du die Bibel liest, geht es nicht darum, irgendwie eine fromme Disziplin umzusetzen. Es geht darum, ja, meinen Herrn und Heiland, der alles für mich getan hat, mehr zu erkennen, mehr zu verstehen, dass sein Wesen mich mehr prägt, ich mehr voll da werde. In Epheser 3, und damit möchte ich dann auch schließen, diesen ersten Teil, heißt es eben dann auch im Zusammenhang dessen, dass er dafür betet, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Und wie kann man das umsetzen? Wie wird man voll davon? Vers 18, Kapitel 5. Berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das heißt, voll von dem, was der Geist in meinem Leben tun will. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wie wird man davon voll? Wie heißt es dann weiter? Indem ihr zueinander im Psalm, Loblieder und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, deswegen beten wir zusammen. Deswegen singen wir die Dinge zusammen. Nicht, weil das ein Programmpunkt von einem Gottesdienst ist. Sondern wenn wir die Lieder singen, wenn wir Gott erheben, wenn wir füreinander beten, Gott danken für den Bruder, dass dann das passiert, was hier beschrieben wird, dass Liebe entsteht für den anderen, dass wir merken, wir sind wertgeachtet und wertgeschätzt und deswegen brauchen wir dann auch nicht auf andere zu schieren. Beste Mittel gegen Neid und Eifersucht ist das Danken. Beste Mittel gegen Sorgen und Nöte, damit auch andere Menschen noch einen Platz in unserem Hirn haben und in unseren Gedanken, unserem Leben und nicht nur die Sorgen, über die wir uns machen. Das beste Mittel ist Danken. Deswegen ist das, was wir hier tun, nicht Selbstzweck, sondern ist Mittel zum Zweck, dass Jesus mit seiner Liebe unser Herz, unser Innerstes, unser Denken, unser ganzes Leben prägt und dass wir aus diesem Gottesdienst motiviert auch in den Alltag gehen und auch in der Art und Weise das so praktizieren im Alltag, morgens in sein Wort lesen, erfüllt werden von seinem Geist, von seiner Liebe und dann geprägt, dann in die Begegnung, in die Pflege gehen oder mit schwierigen Menschen. Das bedeutet das. Amen. Die Liebe ist die Quelle. Und wir werden jetzt sehen, die Liebe ist auch die Frucht. Das ist eigentlich ein Widerspruch. Es ist ein geistlicher Kreislauf. Also Liebe haben wir nicht uns selbst, aber sie ist das Ziel letztlich dessen, was Jesus in uns tut. Also Liebe ist Quelle und Frucht. Deswegen gilt es nicht nur ein Geliebter kann lieben, sondern jetzt die Betonung nur ein Geliebter, also nur wenn ich selber die Liebe von außen, also von Gott her bekomme, kann ich anderen lieben, sondern es gilt auch, ein Geliebter kann lieben. Das heißt auch Herausforderung, dass, wenn ich beschenkt werde, wenn ich an der Liebe Jesu angeschlossen bin, dann bringe ich auch Frucht. Sehr deutlich wird das an Johannes 15. Früher habe ich immer gedacht, meine Aufgabe als Christ ist, Frucht zu bringen. Aber meine Hauptaufgabe als Christ ist, an dem Weinstock zu bleiben, an Jesus, und dann wird Frucht automatisch geschehen. Das ist also immer ein Hinweis, wenn ich keine Frucht, keine Liebe in meinem Leben habe, zum Beispiel ich merke, ich gehe Menschen aus dem Weg oder ich lade nur die Leute ein, die mir sympathisch sind, dann ist das ja ein Zeichen davon, dass keine Frucht da ist. Denn die Frucht schlechthin, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Heiligen Geistes ist, Singular, ist die Liebe. Und dann kommen noch 6, 7 Facetten, was Liebe bedeutet, eben Demut, Sanftmut und so weiter. Das heißt, wenn mir das fehlt, jetzt nicht Eros, die haben wir alle, sondern eben Agape, wenn mir das fehlt, ist das immer ein Zeichen davon, dass ich nicht eng am Weinstock bin. Denn wenn wir eng am Weinstock sind, in Verbindung mit ihm, aus ihm heraus leben, dann bringen wir Frucht. Deswegen sagt der Herr Jesus auch, ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, Christen, die mit Jesus, dem Licht der Welt, verbunden sind, sind Lichter. Die müssen sich nicht irgendwo noch bemühen, Lichter zu sein. Und welche Auswirkungen und Konsequenzen das hat, sehen wir dann in Vers 10 und 11. Da heißt es, wenn wir von dieser Liebe erfüllt sind, dann werdet ihr Frucht bringen. Das steht aber erst in Vers 11, damit Frucht entsteht, beziehungsweise die Grundlage dieser Frucht besteht dann in Vers 10. Die Liebe bewirkt, dass ich prüfe, worauf es ankommt. Wörtlich steht da eigentlich, dass ich erkenne, den Unterschied erkenne von Dingen, die wichtig sind und nicht, die wertvoll sind und eben nicht so wertvoll sind. Zwischen den vorzüglicheren Dingen, an die ich dann auch, wo ich dann die Prioritäten in meinem Leben draufsetzen sollte, auch in meinem Handeln und Leben, und was die Dinge sind, denen ich letztlich eher aus dem Weg gehen soll. Deswegen ist die Übersetzung auch, wie ich finde, schon auch passend, wenn der steht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, was wirklich wichtig ist. Die natürliche Liebe sagt mir zum Beispiel, wichtig ist, wofür ich dann auch bete, worauf es ankommt, dass meine Lebensumstände positiv sind, dass ich viel Geld habe, dass ich gesund bin. Kennt ihr vielleicht die Sprüche, gerade beim neuen Lebensjahr, Hauptsache gesund, dann das ist das, worauf es ankommt. Oder dass ich keinen Stress habe am Arbeitsplatz und vieles andere mehr. Wir haben aber schon in der Jakobus-Reihe gesehen, dass Jakobus das ein bisschen anders sieht, denn wir haben gesehen, dass Gott sogar schwierige Zeiten und schwierige Umstände dazu benutzt, etwas Geistliches in uns bewirken. Deswegen, worauf es ankommt, ist nicht, dass die Umstände uns angenehm und schön sind und dass wir immer gesund sind, dass wir viel Kohle haben, dass wir ein angenehmes Leben haben, also Leben im Ponyhof-Stil. Das ist nicht, worauf es ankommt, weil Jesus ja selber auch so ein Leben nicht geführt hat und trotzdem ein Mensch war, der in sich ruhte und eben ein Leben führte, wie wir es eigentlich leben sollten als Menschen. Und an Paulus sehen wir das direkt im Anschluss an diesen Text, darüber werde ich dann beim nächsten Mal predigen. Da heißt es, ich will euch nicht in Unkenntnis darüber lassen, Vers 12, dass die Umstände, in denen ich bin, förderlich sind. Merkt ihr? Jetzt denken wir, der ist in Mallorca unter Palmen. Aber wir wissen ja schon von der letzten Predigt, wo war er, als er schrieb? Im Knast. Und wir werden auch noch später dann lesen, auch beim nächsten Mal, da sind auch noch nette, liebe Geschwister, die aus seiner misslichen Lage auch noch ihren Vorteil draus ziehen. Trotzdem freut er sich. Das heißt, worauf es ankommt, sind offensichtlich nicht die Umstände, dass sie in unserem Sinne super sind. Das bedeutet jetzt nicht, dass man sich grämen muss, wenn man auf Mallorca ist oder wenn man gesund ist, kann man dankbar sein. Aber das ist nicht das, worauf es ankommt, was das Wichtige ist. Und das ist in erster Linie Gottesreich. Trachtet am ersten nach dem Gottesreich. Oder Kolosser 3, trachtet nach dem, was oben ist. Oder was dem Förderung des Evangeliums dient, Kapitel 1, Vers 12. Auch im Blick auf die Ehe kommt es nicht darauf an, dass meine Bedürfnisse bedient werden, sondern dass wir etwas sind zur Ehre Gottes. Und interessanterweise schließt dann unser Text auch gerade damit, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, das Ziel, dass ich erkenne, worauf es ankommt, dass ich unanstößig bin und lauter bin, rein von meinen Motiven und von meiner Lebensausrichtung, genau erkennt, was richtig und was falsch ist, die Geister auch zu unterscheiden. All das steckt in diesem Wort lauter, damit ihr lauter und unanstößig seid. Auf dem Tag Christi erfüllt mir der Frucht der Gerechtigkeit, also der Gerechtigkeit, die nicht in mir liegt, sondern in dem, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und dann zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Wir haben im Epheserbrief das gelesen. Was ist unsere Lebensbestimmung, dass wir etwas sind zum Lobpreis und zur Ehre Gottes? Und das trifft auf alles zu. Es geht in der Gemeinde nicht um die Erfüllung meiner Bedürfnisse. Es geht darum, dass wir als Gemeinde Jesus Ehre machen. Deswegen, wenn ich ständig von mir spreche, von meinen Bedürfnissen oder was, wie ich die Dinge sehe, dann sehe ich eben nicht, worauf es ankommt, von Gottes Sicht, sondern worauf es mir ankommt. Nicht Gott ankommt, sondern worauf es mir ankommt. Und wenn ich meiner Ehe ständig darüber rede, was bringt mir das oder was habe ich davon, von meinen Bedürfnissen, dann lebe ich nicht Jesus-like, Jesus-gemäß. Und deswegen ist so wichtig, das Wort, was hier steht, sehen wir in ähnlicher Weise auch in Römer 12, auch vom ähnlichen Hintergrund dessen, was wir eben schon nachgesehen und nachgedacht haben. Römer 12, aufgrund der Erbarmung Gottes in dem Tod Jesu am Kreuz, davon sprechen die ersten 9 Kapitel, 11 Kapitel, bringen wir unser Leben als Opfer Jesus dar, in ganzer Hingabe. Aufgrund des einen ganzen Opfers, Jesu, am Kreuz von Golgatha, bringen wir selbst unser Leben als Opfer dar. Und wie sieht das konkret aus? Vers 12, indem ich mich nicht präge von meiner Umgebung, mich nicht anpasse an die Welt, passt euch nicht an die Maßstäbe der Welt an, sondern lasst euch von innen, also im Herzen fängt das an, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, genau derselbe Punkt wie hier auch, damit ihr prüfen mögt, worauf es ankommt, eben nicht auf das, was ich will oder meine Umgebung will, ich passe mich eben nicht an die Maßstäbe meiner Umgebung an, sondern ich prüfe, was der Wille Gottes ist. Darauf kommt es an. Wir sind eine Gemeinde Jesu Christi, nicht die Gemeinde vom Christoph oder vom Erwin oder vom Rainer. Oder von mir selber, dass es so läuft, wie ich es will. Und die Ehe ist auch nicht meine Ehe, sondern ist, wenn sie aus der Verbindung zu Jesus geschlossen ist, die Ehe von Jesus Christus. Und deswegen geht es darum, was er will, nicht was ich will. Und glaubt mir, wenn diese Haltung, die sich aus meiner Sicht am konzentriertesten in der sogenannten goldenen Regel zeigt. Wer kennt die goldene Regel? Matthäus 7, Vers 12. Mit einem Satz zusammengefasst, was der Wille Gottes ist, wie Gott tickt, dann kann man das in diesem einen Satz sagen. Das, was ihr wollt, was euch die anderen tun, das tut selber. Ich möchte, dass ich besucht werde, angerufen werde, dass man sich um mich kümmert, ist das Bedürfnis von jedem Menschen. Was sagt Jesus? Super, dass du dieses Bedürfnis hast, mach es selber. verändere und beginnt nicht bei anderen, sondern bei mir selber. Ich bin dran, nicht der andere. Ich bin verantwortlich, nicht die anderen. Wenn wir in der Ehe, wenn wir in der Gemeinde nach diesem einfachen Prinzip handeln würden, dann würde das unsere Gemeinde, unsere Ehe, unsere Nachbarschaft revolutionieren. Wie oft höre ich das Klagen, mich besucht keiner, mich ruft keiner an. Mich lädt keiner zum Geburtstag ein. Wenn jeder das ernst nehmen würde, was hier steht, dann würden wir im halben Jahr erleben, im Blick auf Gastfreundschaft, was auch ein Zeichen von Liebe ist, dass man sich in Liebe begegnet, sich auf den anderen einstellt, dass man an den anderen einem wichtig ist, dass man sich um andere kümmert, dann würde das revolutionieren. Dann warte ich nicht auf den anderen, dass er mich einlädt, sondern praktiziere ich das selber. Ich lese, Jesus sagt, bleibt in meiner Liebe. Nochmal, diese Liebe können wir sich selber machen. Und wenn du dich jetzt vielleicht angegriffen fühlst und denkst, ja, ich merke schon, da ist der Anspruch von Gottes Wort auf meinem Herzen und Leben, aber ich kriege das nicht hin. Ich weiß auch nicht, wie ich das umsetzen kann. Ich kriege das nicht hin, ich schaffe das nicht, ich fühle mich überfordert. Ja, dann sollte dich das, so wie du vor Wochen und Monaten, also 1. Jakobus 1, halt es für lauter Freude, wenn ihr in Anfechtungen, Drucksituationen bekommt, in schwierige Situationen mit anderen, nicht zu verzweifeln, weil ich nicht schaffe, auszuharren, nicht aus der Haut zu fahren, sondern geduldig zu sein. Ich kriege das nicht hin, also tue ich den Kopf in den Sand stecken. Nein, wenn mir das fehlt an Weisheit, an Reife, an geistlicher Liebe, ja, dann soll ich mich an den wenden, der hilft. Merken wir? Ich soll Frucht bringen und wenn ich in Christus bin, dann sollte auch fruchtbar rauskommen. Ja, und wenn ich merke, es fehlt mir, dann gehe ich zu Jesus. Herr, hilf mir, gib mir Kraft. Und dann, wenn ich erlebt habe, Herr Jesus, gib mir Mut durch sein Wort und ich weiß, Herr betet, dass ich dann auch mutig vorangehe. Denn was ist Mut? Corrie ten Boom. Mut ist Angst. Ich habe Angst, ich schaffe das nicht, die gebetet hat. Das heißt, mutig bedeutet nicht, ja, ich bin eben extrovertierter Mensch wie ich, ja, ich kann auf die Straße gehen, ich kann Leute einladen, ich habe das hin, weil ich eben so ein Powerman bin, sondern ich habe Angst, ich schaffe das nicht, aber das hindert mich jetzt nicht, mutig zu sein, weil ich einen lebendigen Gott habe, dem ich das anvertraut habe und wenn ich dem Herrn das anbefohlen habe, Psalm 37, Vers 5, dann handle ich dann auch nach. Deswegen heißt es dann auch in Johannes 15, bleibt in meiner Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, dann bleibt ihr in meiner Liebe. Merken wir, Gott tut alles. Selbst die Werke hat er schon vorbereitet, aber wie heißt es dann in Epheser 2, Vers 10, dass ich dann auch darin, in den Werken, die er vorbereitet hat, auch wandeln soll. Also es bedeutet nicht mehr Liebe, Gott schenkt Liebe. So, bei mir tut sich jetzt 5 Jahre nichts und ja, ich habe auch lade jetzt auch keinen ein, mir ist eigentlich der andere egal, aber ich bin nicht schuld, sondern der Herr Jesus daran schuld, weil er mir nicht so viel Liebe gegeben hat. Nein, ich bin verantwortlich. Gottes Wort sagt ganz klare Dinge. Und das muss ich nicht aus mir selbst heraus tun, ich soll es aus der Kraft und aus der Nähe Jesus tun, aber wenn der Herr Jesus mir was sagt, dann soll ich gehorsam sein, wie der Herr Jesus uns das auch vorgelebt hat. Ich mache euch Mut dazu. Ich habe euch bewusst das Beispiel von Gastfreundschaft benutzt, weil ich glaube, ist das ein Schlüssel. Unsere Gesellschaft vereinsamt immer mehr. Die wird immer isolierter. Und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld mal schaut, die keine Christen sind, dann werdet ihr merken, wie viele Leute sind, wenn man an sie denkt, Blick auf Nöte und Schwierigkeiten, die sie haben, dann ist es ganz vielen, sie haben niemanden, mit dem sie reden können, der auf sie achtet. Die erste Gemeinde wurde erkannt, an ihrer Liebe. Und nicht nur, dass man ein schönes Gefühl hat, sondern Liebe, die praktisch wird. Man war gastfrei, man half sich gegenseitig, man dachte einander, man lud sich ein, man war täglich zusammen. Und übrigens, in der Erweckungszeit, vor 150 Jahren, war das im Siegerland auch der Fall. Da war Gastfreundlichkeit und Begegnung fast täglich in der Woche an der Tagesordnung. Man half sich gegenseitig und das erzielte Wirkung. Dadurch wurde natürlich noch keiner Christ, aber das bereitete das Feld vor, damit dann der Same der Evangelisation in dieses Feld hineinkommte. Das Feld wurde locker, es war vorbereitet. Wir haben im Juni eine Evangelisation. Aber wenn wir kalt sind, wenn die Liebe nicht blüht, unter uns selber, die wir ja schon Christen sind, wie sollen Leute, die von außen kommen und hier Heimat finden, das geschehen? Gott hat ja schon was in uns getan, aber es sollte uns herausfordern, dass die Liebe wirklich unser Denken und Handeln prägt. Ich komme zum Schluss, wirklich zum Schluss. Liebe bedeutet nicht in erster Linie Gefühl. Sonst könnten wir nicht sagen, liebe deinen Feind. Liebe ist eine konkrete Ausrichtung meines Lebens. Ausgelöst durch meine Bekehrung. Nicht ich zähle meine Bedürfnisse, sondern dass du zählst, Gott und mein Nächster. Das ist das größte Gebot. Das gilt für die Ehe, das für die Gemeinde. Nicht meine Bedürfnisse zählen, sondern die Bedürfnisse meines Bruders und meiner Schwester. Auf die sollte mein Fokus sein. Damit fängt es an. Und das ist die Grundlage. Nicht meine Gefühle, nicht Sympathie oder Antipathie, sondern diese grundsätzliche Ausrichtung. Und dann im zweiten Schritt, dass ich das dann lebe. Dass ich dann vielleicht einen zum Kaffee trinken nicht einlade, der mir sympathisch ist, sondern mir bewusst jemanden nehme, der mir vielleicht unsympathisch ist, den ich nicht kenne, den einlade. Und das ist das Geheimnis der Liebe. Wenn ich das praktiziere, Ausrichtung und Tat, dann entsteht häufig, dann als letztes, dann auch das Gefühl. Wir machen es meistens anders. Wir denken, ich kann nur jemanden lieben, wo das Gefühl da ist. Wir meinen, Liebe beginnt mit dem Gefühl, aber das ist nicht biblisch. Liebe beginnt nicht mit dem Gefühl, sondern Ausrichtung. Und dann denke ich, wo das Gefühl da ist, da entscheide ich mich auch, den anderen zu lieben und dann tue ich Taten. Aber am Anfang der Liebe steht die Entscheidung, die mit Taten einhergehen. Und dann wird auch meine Gefühle sich dem anderen verändern. Probiert's mal aus. Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.